ist mir aus irgendeinem Grunde der Rechner abgeschmiert, wo ich all die Bibelverse für euch rausgesucht hatte. Die gibt's jetzt nicht, deswegen müsst ihr jetzt eure Bibel rauskramen. Wir wollen schon ein bisschen was lesen heute. Was ich noch ein bisschen mehr schade finde, ich hatte eigentlich eine richtig provozierende Folie und provozierenden Spruch gemacht, den ich jetzt leider nicht anzeigen kann. Paul hat bestimmt gebetet dafür, dass das nicht klappt. Jetzt muss ich euch den Spruch zumindest vor... Nein, keine. So, erst ab jetzt aufnehmen, bitte. Oh, Paul, ja, das ist dann... Ne? Also, jeder, der sie nachher nicht mag, geht bitte zu Paul und ermahnt ihn, ein bisschen mehr für mich zu beten. So, das kriegen wir das hin. Okay. Und der Spruch, mit dem ich anfangen möchte, kommt von einem gewissen Charles Darwin. Und der sagt, oder er hat geschrieben, der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist nur graduell und nicht grundsätzlich. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist nur graduell und nicht grundsätzlich. Also auf Deutsch, also das ist nur so ein stufenweiser Übergang. Ne? Wir wissen ja Darwin, seiner Theorie und so. Ne? Ist ja irgendwie ein fundamentaler Kernsatz oder Bedingung. Ne? Wenn dann ganz grundsätzlich, weil das eine sich aus dem anderen entwickelt hat, sagt er das natürlich auch. Und er sagt im Grunde, naja, ihr Menschen, das ist auch der Überschrift meiner Predigt eigentlich, sind wir Tiere? Ja? Sind wir Tiere? Oder bist du ein Tier? Ist vielleicht dann noch, bist du ein Tier? Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist nur graduell, das ist und nicht grundsätzlich. Ne? Nietzsche und Schopenhauer, ich weiß nicht, ob ihr sowas mal gelesen habt, Philosophen, die sagen, die sind ganz klar, wenn wir die lesen, hauen ganz klar in dieselbe Theorie. Der Mensch ist aufgrund seiner Triebhaftigkeit und weil er so triebgesteuert ist, Nietzsche, ne, ist er definitiv nur ein weiterentwickeltes Tier. Schopenhauer ist sowieso ganz böse, den sollt ihr nicht lesen. Ne? Bei dem ist alles nur böse und bring dich lieber gleich um, es lohnt sich gar nicht so. Also das ist Schopenhauer, also ganz, ganz schlimm. Freud haut in die ähnliche Kerbe. Freud hat ganz viel Blödsinn rausgefunden, aber so ein, zwei Sachen. Ne? Er sagt zum Beispiel, Vernunft ist nicht wesensbestimmend für den Menschen. Das hat er. Ne? Wir haben zwar alle Vernunft im gewissen Maße, aber wir handeln nicht immer vernünftig. Vernunft ist nicht das, was uns wirklich ausmacht. Wir handeln viel öfter triebgesteuert aufgrund irgendwelchen Begierden oder biologischen Trieben. Und bei Freud war ja klar, was das bedeutet. Das war zumindest seine Beobachtung. Ne? Und ich habe wenn ich so irgendwelche Bücher lese über Verhalten oder Psychologie, dann liest man immer so lustige Begründungen. Ne? Ja, wir machen das heute deswegen, weil vor 100.000 Jahren die Höhlenmenschen und so, ne? Die Männer, die den längeren Stock da hatten, die haben eher die Frau gekriegt, so, oder die größere Muskeln. Und deswegen sind wir heute auch noch so. Solche Begründungen gibt es ja immer. Ne? Und ich habe mal diese Bücher gelesen, da kam mir der Gedanke, naja, das ist ein bisschen, kam mir ein bisschen albern vor, das alles irgendwie so auf, ne, 100.000 Jahre auf Konditionierung zurückzuführen und auf irgendwelche Höhlenmenschen. Mein erster Gedanke war, wir sind ja keine Tiere. Ne? Und dann kam mir aber, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dann kam mir der nächste Gedanke, Moment, all das, was diese Menschen untersucht haben, Freud, Nietzsche, Darwin, wer auch immer, oder was sie einfach nur beobachtet haben, ja, sie haben ja im Grunde den gefallenen Menschen sich angeschaut. Und wenn man bedenkt, dass alle Wissenschaftler, die je existierten, nur den gefallenen Menschen erforschen konnten, weil vor Adam gab es keinen Wissenschaftler oder vor dem Fall gab es noch keine, die irgendwie sich Adam und Eva vor dem Fall Verhaltensexperimente mit denen machen konnten. Ja. Und wir haben auch nur ein ganz wenig Infos, wie der Mensch vorher war. Ja. Aber wenn man das bedenkt, da könnte was dran sein. Ja. Es könnte was dran sein, dass wir uns ganz oft wie Tiere benehmen. Und was meine ich mit wie Tiere benehmen? Damit meine ich nicht, dass wir bellend und grunzend durch die Gegend laufen, sondern dass wir uns von unseren Begierden und von unseren Trieben steuern lassen. Ja, ein Tier reflektiert nicht, ein Tier denkt nicht nach in dem Sinne. So ist das jetzt klug. Ein Tier plant auch nicht wirklich, ne? Wenn dann nur ganz kurzfristig. Und wenn irgendwelche Affen oder Raben, da gibt es so ein paar ganz kluge Vögel, die können Werkzeuge benutzen, aber die können sich das nicht merken, die müssen jedes Mal das Rad neu erfinden. Ne? Im Grunde, was diese Tiere die ganze Zeit antreibt, sind Instinkte, Begierden, Hunger, Fortpflanzung, Schutz, Flucht, ne? Kampf. Das sind so ganz einfache Instinkte, die kommen da rein, die kriegt das Tier und dann läuft das biologische Programm ab. Ja? Und wir können natürlich mehr als das. Wir können reflektieren, wir können selbst reflektieren und gucken, warum mache ich das, was ich mache, was bringt das und so. Ne? Aber ganz oft, und das haben ganz viele, aber wir sind eigentlich durch den Sündenfall, sind wir auf diese tierische Ebene herabgerutscht. Denn wir können anders sein und wir können unsere Triebe im Zaum halten. Ne? Jeder weiß, wenn er sauer auf seinen Chef ist, ist nicht das Klügste, ihm du ins Gesicht zu schreien, so, ne? Weil das wirkt sich dann auf das Gehalt aus langfristig. Das macht man nicht. So, also in so einer Situation sind wir alle in der Lage, uns zusammenzureißen, unseren Ärger runterzuschlucken, unseren Impuls zu stoppen und wir können das. Ja, aber es kostet uns Anstrengung. Es ist nicht das, was wir so natürlich machen würden wahrscheinlich, wenn wir völlig frei sind und keine Konsequenzen befürchten müssten. Und das ist ein Unterschied. Ja? Wenn wir uns nicht anstrengen, wenn wir uns nicht disziplinieren, uns unter Kontrolle haben, dann lauern alle möglichen Triebe und Instinkte da vor unserer Tür und wollen die Kontrolle unternehmen. Ja, und ganz oft... Das ist richtig böse, das wurde richtig untersucht. Ganz oft machen etwas, was im Nachhinein gar nicht gut ist oder wo man eigentlich auch, wo alle anderen Außenstehenden schon sofort gucken, oh nein, wie kann er nur schon wieder, ne? Aber wir haben in unserem Gehirn so einen kleinen Hamster und der kann in so ein Laufrad springen und wenn dieses Laufrad sich dreht, dann gibt das ganz viele vernünftig klingende rationale Ausreden, die uns dann einfallen, warum das ja doch okay ist, dass ich das gerade mache. So, ne? Diesen Rationalisierungshamster. Ne? Sobald die Versuchung kommt oder sich da irgendwelche Triebe melden, ne? dann springt der Hamster in unserem Gehirn ins Laufrad und dann produziert er Ausreden. Ja, aber ich kann das jetzt machen, weil. Und ich, ne? Ich kann mich jetzt gehen lassen, weil die haben mich alle so gestresst und ich bin so müde und der Tag war so anstrengend, deswegen ist das jetzt okay, wenn ich jetzt ausflippe. So, dann kommen solche... Ne? Ausreden. Und dann fühlen wir uns ein bisschen besser. Aber in Wirklichkeit haben wir einfach nur eine Ausrede für unser triebgesteuertes Handeln gefunden. Und wir lesen einmal kurz, wie wir zu Tieren geworden sind. Das meine ich jetzt natürlich im übertragenen Sinne. Wir sind keine Tiere, aber wie sind wir zu so einem triebgesteuerten Wesen geworden? 1. Mose 3, da würde ich jetzt den Vers einblenden für euch, aber gibt's nicht. Müsst ihr selber lesen. Und zwar ab Vers 6. 1. Mose 3, ab Vers 6. Und die Frau sah, dass, also es ist ne, die, gerade die Stelle der allerersten Versuchung, die Schlange versucht, die Frau zum Ungehorsam gegen Gott zu verführen. Und die Schlange redet mit der Frau. Vorher war der Frau der Baum egal. Da waren zwei Bäume, von dem einen durften sie nicht essen. Das hat Eva und Adam aber nicht sonderlich gejuckt. Aber jetzt redet sie mit der Schlange. Und auf einmal wird dieser Baum, der vorher gar keine Versuchung war, der ihr vorher egal war, auf einmal passiert etwas, auf einmal durch das Hören auf die Schlange sieht Eva etwas, was sie vorher nicht gesehen hat. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Das ist ihr vorher nicht aufgefallen. Also dieses Reden mit der Schlange hat ihr eine andere Sicht auf die Dinge gegeben. Meine Sicht, die war nicht gut. Ja. Und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise machte, weil er klug macht. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Und wir wissen ja nicht, wie viele Jahre schon vergangen sind, bevor diese Stelle kam. Darüber sagt die Bibel gar nichts. So, ne? Das kann durchaus sein, dass die da ein paar Jahre lang durch das Paradies marschiert sind und den Baum einfach ignoriert haben oder sich nicht groß um den gekümmert haben. Das war halt das Ding, das darf ich nicht. Okay, gibt genug andere, die ich darf. So, wird ein paar Jahre dauern, bis ich alle ausprobiert habe. Aber jetzt werden die Augen von Eva gezielt auf das, was sie nicht darf, gerichtet. Und zum ersten Mal in ihr, durch das Reden mit der Schlange, durch das Hören auf die Schlange, entsteht diese Begierde. Ja? Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Das erste Reden von der Schlange bringt die Frau dazu, zu sehen. Das ist die erste Augenöffnung, die hier passiert. Oh, eigentlich ist es doch ganz gut, das Teil zu essen. Das erste Reden mit der Schlange weckt die Begierde. Das zweite, wo sie dann tatsächlich die Handlung vollzieht, diesen Akt des Ungehorsams gegen Gott vollzieht, da sieht sie noch mehr. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und das ist der erste Moment in der Geschichte der Menschheit, wo der Mensch auf sich selbst geschaut hat. Bis dahin, keine Ahnung, wie lange das war, aber bis dahin hat Adam und Eva nicht einen selbstbezogenen Gedanken gehabt. Und sie haben, ihre Augen waren dafür verschlossen. Sie haben nicht geguckt, wie sehe ich aus? Bin ich besser oder schlechter? Habe ich eine bessere Figur als meine Frau oder nicht? Ne? Dieses ganze Vergleichen war nicht komplett ausgeklammert aus dem Denken und Bewusstsein des Menschen. Das ganze Vergleichen, das ganze auf sich selbst gucken. Wer bin ich? Wie stehe ich da? Was denkt der andere? Und so weiter. Gott hat den Menschen eigentlich nicht mit diesen Gedanken geschaffen. Heute haben wir daraus eine Industrie gemacht. Ne? Wir posten die Bilder bei Insta und vergleichen uns. Wer den besseren Körper, das bessere Essensfoto oder sonst was hat. Ne? Und das ist heute... Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass es mal Menschen gegeben hat, die nicht so getickt haben, die dafür gar nicht empfänglich waren. Aber das ist, was hier passiert. Das erste Mal im Universum, dass der Mensch selbstzentriert wird. Wenn wir genauer gucken, Evas ganzer Körper, Leib, Seele, ihre Augen sind beteiligt dabei, ne? Auf einmal sieht sie, also sie versteht, dass das Ding klug macht, ihr Verstand ist damit einbezogen. Und Gott sagt ja, an dem Tag, wo ihr esst, werdet ihr sterben. Gut, ihre biologische Hülle hat noch ein paar hundert Jahre weiter funktioniert, aber die Blume wurde in diesem Moment ausgerissen. Die Wurzel wurde gekappt. Wenn wir eine Blume abpflücken und in die Vase stellen, lebt sie noch ein paar Tage, aber der Tod ist, ab dem Moment ist sie gestorben, wo wir sie von der Wurzel getrennt haben. Und genau das ist hier passiert. Der Geist des Menschen ist gestorben. Der Geist des Menschen ist das, womit Gott den Menschen ausgestattet hat, damit er eigentlich Gott und die unsichtbare Welt wahrnimmt. Das ist hier Game Over. Ja. Und der Mensch ist ab diesem Moment eine selbstzentrierte Blume in der Vase, die auf sich selbst guckt. Und zuguckt, wie sie langsam alt wird. Und das allererste, was durch diese Selbstzentrierung kommt, ist Mangel. Sie sahen, dass sie nackt waren. Das Dumme war, der einzige Maß, jetzt haben sie die Fähigkeit, sich zu vergleichen. Der einzige Maßstab, den sie kennen, ist Gott. Da verliert man den Vergleich. Ne? So, sie sehen auf einmal, oh, ich bin nackt. Ja. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden sich Feigenblätter um, machten sich Schürze. Nächste Resultat ist Scham, Furcht. Gott kommt wie immer in den Garten, um mit dem Mensch Gemeinschaft zu haben. Adam geht in den nächsten Busch. Die haben Angst vor Gott. Furcht, Scham, All diese Dinge kommen jetzt, mit denen wir von klein auf geboren wurden und aufgewachsen sind, ja, für Adam und Eva ganz was Neues. Eigentlich hatte Gott sich das nicht so gedacht. Und ab diesem Moment ist der Mensch nicht mehr so menschlich, wie Gott ihn eigentlich sich gedacht hat, sondern ab diesem Moment entsteht dieser Kampf. Durch diese Selbstzentrierung, die da in den Menschen gekommen ist, entsteht dieser ständige Kampf gegen die Triebe. Und auf der nächsten Seite in der Bibel, 1. Mose 4, schlagt das mal bitte auf, da kriegen wir schon das erste Fallbeispiel, ne, von Kain, wie Kain auf einmal sein kleines inneres Monster kennenlernt. Ja, ab Vers 5. Ab Vers 5. Ja, Ende von Vers 4. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, und das ist jetzt interessant, Gott ist total neutral und sachlich und nüchtern. Gott macht Kain überhaupt keine Vorwürfe. Gott weiß, in welchem Zustand der Mensch jetzt ist. Und Gott stellt ihm diese Frage, warum bist du denn so wütend? Ne? Und warum senkt sich dein Angesicht? Also warum hast du so einen bösen Blick? Was ist los? Also du bist so wütend, du bist innerlich so am Kochen, dass es sich äußerlich in deinem Anblick schon widerspiegelt. Ne? Du kannst es nicht mehr verbergen. Da regt sich was in dir. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben, und wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über die herrschen. Und hier haben wir zum ersten Mal diesen Kampf mit den inneren Trieben. Kain ist wütend, er hat Mordgedanken im Herzen, er möchte Abel umbringen. Gott will ihn darauf aufmerksam machen. Dann guck mal, Kain, was in deinem Herzen ist. Und Gott sagt, die Sünde lauert vor deiner Tür, Herzenstür natürlich, nicht vor seinem Haus, und sie will über dich herrschen. Ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Also diese Sünde, die will dich in Besitz nehmen. Ja, da ist etwas, was uns kontrollieren will. Du aber sollst über sie herrschen. Das ist ein Kampf, der hier beschrieben wird. Gott sagt zu Kain, ey Kain, pass auf, da passiert gleich was bei dir. Und es ist jetzt entscheidend, wie du dich verhältst. Du sollst über die Sünde herrschen, nicht die Sünde sollen über dich herrschen. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Kain wird hier zum Tier und tut gar nichts. Er bleibt einfach, er sagt noch nicht mal, oh Sünde, komm bitte rein in mich. So, ne? Nein, er ist einfach passiv, er macht einfach gar nichts dagegen. Und passiv sein ist immer gleichbedeutend mit den Kampf verlieren. Ne? Weil wir sind in einem Zustand, wo wir dagegen ankämpfen müssen, wo das nicht mehr normal ist, wo es Disziplinierung und Anstrengung, ein Zusammenreißen in irgendeinem Maß erfordert das, eine Willensanstrengung. Ja. Und das sind so zwei Beispiele, die ganz gut erklären, warum wir ziemlich oft uns wie Tiere verhalten und was in unserer Natur passiert ist. Und die Predigt, Paul hat ja gesagt, die Predigt ist über das Evangelium. Ja. Ne? Und wir werden gleich sehen, das Evangelium ist die genaue Umkehrung dessen. Jesus hat gegen diese Selbstzentrierung, die da beim Fall in Adam und Eva hineingekommen ist, gibt es ein Gegengift, eine Arznei. Und leider ist das die einzige, die hilft. Und die ist ziemlich bitter. Ja? Die heißt Selbstverleugnung. Das ist das Gegenteil von dieser Selbstzentrierung. Matthäus 16, 24, 25 wird das gut beschrieben. Müssen wir jetzt ein paar Blätter weiter nach vorne blättern. So, das steht. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus sagt, hey, du kannst mir nicht nachfolgen, wenn du dich nicht selbst verleugnest. Also Jesus nachfolgen, ein Christ sein, bedeutet, wir müssen in irgendeiner Weise diese Selbstzentrierung überwinden. Oh, das ist aber schwierig. Das ist, einige Psychologen sagen, das ist gar nicht möglich langfristig. Einige sagen, das ist nur möglich, wenn du über jahrelange Umgewöhnungen dich richtig am Riemen reißt und deinen Willen stärkst und deine Umstände auch noch einigermaßen nett sind, dann ist es einfacher. Oh, das ist eine schlechte Nachricht. Ja? Aber Jesus sagt, das ist ein Ausschlusskriterium. Ja? Es geht nicht anders. Und dann setzt er einen drauf. Du musst dein Leben verlieren. Ne? Und für Leben steht hier Psyche, das Wort, was wir mit Seele übersetzen. So. Also es geht nicht um jetzt die biologische Zellfunktion hier, dass wir unser Körper funktioniert, sondern es geht um unser Innenleben. Ne? Es geht um unsere Triebe, unsere Begierden. Hey, dieses tierische Leben, was da in uns, was sich immer wieder hochkommt, das musst du verlieren. Das muss weg. Ja? Und Selbstverleugnung, das ist ein sehr allgemeiner Begriff, ne? Der kann sich in ganz vielen verschiedenen Facetten äußern. Zum Beispiel Demut, Schuld bekennen, eigene Verantwortung eingestehen. Ne? Das Gegenteil von Selbstverleugnung ist, ich verleugne den anderen. Ich sage, der ist schuld. Ne? Anstatt, dass ich sage, ich bin schuld oder ich bin mit Schuld. Ne? Wenn ich das Opfer spiele, ne, dann bin ich total in Selbstverleugnung. Diese ganze Opferhaltung und so, ach, ich Armer, ich kann ja nichts dafür und mimimi und so. Das ist alles eine Folge dieser Selbstzentrierung, dieses Falls. Das ist alles eine Folge, dass wir auf die Stufe von Tieren herabgerutscht sind. Und wenn wir diese Sachen hören, so Demut, Schuld bekennen, ne, eigene Verantwortung eingestehen, Schuld nicht auf andere schieben, erster Reflex ist, wenn wir jetzt nicht christlich geprägt wären und von klein auf gehört haben, dass diese Dinge irgendwie gut sind, dass, wenn wir ehrlich sind, das Erste, was wir sagen würden, ja, nee, das mögen wir nicht, das ist anstrengend, das ist nicht einfach. Ne? Es ist einfacher, auf der Arbeit ist es ja meistens so, wenn es schief geht, hat man ja eine ganze Kette an Schuldigen. Ne? Und man muss das nur weiterreichen. Und das ist ja keine Erfindung der Moderne. Ne? Adam sagt ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die Frau, erste Schuldzuweisung, die ist schuld, nicht ich, Gott, die ist schuld. Und übrigens, du hast die mir gegeben, also bist du auch schuld, Gott. So, ne? Das ist so der erste Reflex. Ja, brauchen wir gar nicht groß studieren oder lernen. Ne? Können kleine Kinder mit 2, 3 Jahren schon so machen. Es gibt sogar ein Experiment, das fällt mir gerade ein. Ja. Da haben die so einen Gorilla. Was ist ein Gorilla? Es war ein Gorilla. Es war tatsächlich ein richtiger Gorilla. Und die haben den gezähmt und dressiert. Und der hat bei so einer Forscherin gelebt. Und die hatte auch noch eine Katze. Und eines Tages hat der Gorilla das Waschbecken aus der Wand gerissen. Und er hat allen Ernstes, also der Gorilla, der war ziemlich lange trainiert, ziemlich intelligent, und er hat die Schuld auf die Katze geschoben. Also er hat das so gezeigt. So. Das ist so, ne? Das ist tierisch. Ne? Das war für den Gorilla, beim Gorilla sind wir alle so, wow. Ne? Das ist ja eine Leistung für den so. Ne? Für uns ist das so, klar, schieben wir die Schuld auf den Nächsten. So. Das liegt uns. Ne? Und jetzt kommen wir zum Evangelium, zur Wiederherstellung des Menschen oder zur Wiedermenschmachung des Menschen. Ja? Und das finden wir, wie Gott diesen ganzen Prozess umkehrt, finden wir in Hesekiel 36 am ausführlichsten beschrieben. Und diese Stelle kommt bei mir relativ häufig. Das liegt einfach daran, dass ich noch keine bessere gefunden habe in der Bibel. Und da sagt Gott, ihr erinnert euch ja, Gott sagt, an dem Tag, wo ihr von dem Baum esst, werdet ihr sterben. Ja? Da ist in uns etwas, in Adam und Eva ist etwas gestorben und das ist seitdem in den Menschen tot. Und in Hesekiel 36, Vers 5, Vers 26, da sagt Gott dann, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Denn der Geist des Menschen ist damals gestorben. Und der Geist, unser Geist ist das, was uns fähig macht, uns auf Gott auszurichten, von uns selbst wegzugucken. Ja, wenn unser Geist nicht wirklich funktioniert, dann bleibt uns nur die Selbstnabelschau, die Selbstbetrachtung. Ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und das ist nur die erste Stufe der Wiederherstellung. Das reicht noch nicht. Weil wir haben trotzdem, auch wenn wir einen neuen Geist haben, auch wenn wir die Fähigkeit haben, von uns wegzugucken, es reicht noch nicht. Weil die Sünde, die da vor unserer Tür lauert, diese ganzen Triebe, die sind gar nicht so schwach. Die sind ganz schön stark. Und dann geht es weiter in Vers 27. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Das ist die zweite Stufe. Ja. Die erste Stufe ist, unser Geist wird wiederhergestellt. Ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben, weil ein Geist funktioniert nur in einem weichen Herz. Nur wenn wir total hart, verhärtet, abgestumpft sind, das wird nicht funktionieren, aber das ist eine andere Predigt. Die erste Stufe ist, unser Geist wird wiederhergestellt und dann in 27, und ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Und ich werde, das Resultat ist, ich werde bewirken, dass ihr meine Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Ja? Die Satzungen Gottes, Selbstverleugnung, liebe deinen Nächsten, so, das ist das, ne? Bergpredigt, das ist das, was wir nicht können. Und Gott sagt, ich werde meinen Geist in euch geben, damit, und ich werde bewirken, dass ihr das könnt. Unser Geist bekommt zusätzlich Gottes Geist. Erst dann sind wir wieder in der Lage, Mensch zu sein. In dem Sinne, dass wir nicht mehr von unseren Trieben gesteuert und manipuliert werden. Und die nächste Stelle, die wir lesen, wo das noch ausführlicher erklärt wird, ist Römer 8. Und das ist das Evangelium. Ezekiel 36 ist die ausführlichste Schilderung der Wiedergeburt, die wir in der ganzen Bibel finden. Findet mir eine bessere. Challenge. Ne? Findet mir eine bessere. So. Ich gebe euch ein Jahr. Findet ihr nicht. Ne? Es gibt andere Stellen. Jesus sagt zu Nikodemus, du musst von neuem geboren werden und so. Und selbst da spielt er auf Ezekiel an und so. Ne? Aber so ausführlich, wie das in Ezekiel steht, da steht ja noch mehr als nur die zwei Verse, nirgendwo in der Bibel. Und in Römer 8, da heißt es, wer nun mit Christus verbunden ist, oder wer in Christus Jesus ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Oh, was bedeutet das, wenn Paulus sagt, das ist ein Gesetz? Was macht man mit Gesetzen? Was machen wir mit dem Gesetz der Schwerkraft? Überlegen wir, ob wir das befolgen oder nicht? Nö. Wir befolgen alle das Gesetz der Schwerkraft, ob wir wollen oder nicht. Ja? Und in diesem Sinne, lest das mal. Paulus beschreibt ja, diese Macht wie ein Naturgesetz. Hey, das hat eine Wirkung auf dich. Und das ist genau das, was Nietzsche, Schopenhauer und Freud und David und was viele rausgefunden haben. Wenn ihr da ein bisschen Psychologie lest oder so, das kann man beobachten. Ja? Leute wollen nicht und tun es trotzdem. Ja. Ne? Manchmal wollen wir fliegen und das klappt nicht. Aha, das ist ein Gesetz der Schwerkraft. So ein Mist aber auch. Genauso ist das mit der Sünde, ne? Und mit den Trieben und Begierden. Es ist durch ein neues, denn für ihn, aber jetzt sagt Paulus, wenn wir in Christus sind, gilt dieses Gesetz nicht mehr. Okay, kann das denn sein, dass das Gesetz der Schwerkraft zum Beispiel für den Menschen nicht mehr gilt? Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Christus, Jesus Christus, das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir haben nur gesehen, wo wir überall zu kurz kommen. Und das hat Adam auch schon ohne Gesetz gesehen. Aber als Gott Mose das Gesetz gegeben hat und Jesus dann nochmal den Regler richtig aufgedreht hat in der Bergpredigt, wo er gesagt hat, guck mal, das ist nicht nur, was ihr tut, sondern das ist alles in eurem Herzen. Jo. Da war spätestens dann ist klar, wenn man das versteht, das kann ich nicht. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche oder in diesem Predigtbild die tierische Triebnatur des Menschen. Ja. Und wird das Gesetz der Schwerkraft jemals wirklich aufgehoben? Ja, wir wissen, es gibt so Flugzeuge und Hubschrauber und Heißluftballons und irgendwie schaffen die es, da oben zu bleiben. Ja, das Gesetz der Schwerkraft wirkt bei denen genau so. Aber warum steigt ein Heißluftballon? Ja, weil da gibt es ein anderes Gesetz und das Gesetz ist in dem Moment stärker als das Gesetz der Schwerkraft. Und deswegen fliegt das Ding. Trotzdem ist das Gesetz der Schwerkraft nicht ausgeschaltet. Ja? Und so, wenn der Heißluftballon dann irgendwann aufhört, kein Gas mehr hat oder so, dann hallo Schwerkraft, ne? Kommt die wieder. Aber solange der Heißluftballon das andere Gesetz, was ist das da, Thermodynamik oder so, keine Ahnung, Gas, leichter als Luft, weiß ich jetzt nicht. Aber solange diese anderen Naturgesetze da aktiv sind, kann das Ding steigen. Und genauso ist das auch mit uns. Ja? Gott, Jesus Christus ist dafür gestorben, dass wir einen neuen Geist kriegen und den Heiligen Geist kriegen. Und selbst dann hört das Gesetz der Sünde und hört unsere triebhafte Natur, die verschwindet nicht einfach so irgendwie aus unserem Körper. Ne? Biologisch ist die dann auch noch in irgendeinem Maße da. Und wir können uns entscheiden, woraus lebe ich jetzt? Was aktiviere ich jetzt? Ja? Unter welches Gesetz stelle ich mich? Genau. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt nicht mehr seinem selbstsüchtigen Wünschen. Ich lese weiter Römer 8. Bis Vers 7 lese ich. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist niemals bereit, sich Gottes Gesetz zu unterordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Also dieses Tiersein in uns, ey, das Tier in uns werden wir nie zähmen können, nie wirklich vollends zähmen können. Nur wenn wir uns unter ein anderes Gesetz stellen. Nur wenn wir wirklich, ne? Und hier sehen wir, das Evangelium hört nicht bei der Bekehrung, bei der Entscheidung für Jesus auf. Ja? Durch die Wiedergeburt kriege ich einen neuen Geist, ich kriege den Heiligen Geist. Durch die Taufe zeige ich das und bezeuge das, sowohl symbolisch, aber auch mehr. Meine alte Natur, die geht jetzt unters Wasser, die verreckt da und die bleibt da drunter und ich komme als neuer Mensch hoch. So, aber dann, ich kann mich immer noch entscheiden, lebe ich selbstzentriert oder nicht? Verleugne ich mich, verleugne ich nicht? Ich habe jetzt die Kraft dazu, die hatte ich vorher nicht. Und ich kann in Christus sein und dann ist das so, dann geht das sogar ohne Anstrengung. Das ist ganz neu. Das gab es früher gar nicht. Ja? Aber das ist das Evangelium. Jesus ist gestorben dafür, damit das möglich ist. Christsein bedeutet, der Heilige Geist kommt in meinen Geist und in mir ist eine Kraft, die stärker ist als jede andere Kraft im Universum. Und diese Kraft ist nicht nur in der Lage, meine Triebe zu kontrollieren, sondern mich auch komplett mit einem Leben zu füllen, was darüber hinaus, ja, was das ohne Anstrengung leben kann. Ja. Und zum Abschluss, ja, wie kriege ich dieses neue Leben? Ja. Was ich auf dem Punkt, auf den ich gar nicht eingegangen bin, durch unser sündiges Verhalten laden wir ja Schuld und auf uns eigentlich. Ne, das lassen wir heute aus Zeitgründen mal raus. So. Aber Jesus hat die Strafe für mein Versagen und die Strafe für all mein triebhaftes Handeln, die hat er bezahlt am Kreuz. Und wenn ich das, der erste Schritt ist, den jeder machen muss, und die meisten, die wissen das und haben das in irgendeiner Form vollzogen, ne? Ich muss es irgendwie einsehen. Ich muss einsehen, wow, ne? Ich lebe wie ein Tier. Das bedeutet, ich handle nicht oft nur einfach, ich habe nicht nur so 3-4 Ausrutscher, sondern in mir ist wirklich so eine, in mir ist eine Begierde, die will Sachen, die sind nicht gut. Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich das eingestehen. So, ne? Das ist der erste Punkt. An irgendeinem Punkt, in irgendeiner Form sehen wir das ein. Dann bekennen wir vor Gott unsere Schuld. Wir laden Jesus ein. Jesus, ne, komm bitte in mich, nimm in mir Wohnung, so schreibt es Johannes. Ne? Fülle mich mit deinem, gib mir einen neuen Geist, fülle mich mit deinem Geist. Und ich bekenne diese Entscheidung vor anderen Menschen. Das ist der Prozess. Und ne, wir wissen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Vielleicht nicht bei jedem sofort in der nächsten Sekunde, aber das wird passieren. Und kommen wir zurück zu Adam. Ja. Als Gott wieder in den Garten kommt, hat Adam Angst. Hatte er vorher nicht. Er versteckt sich. Und dann stellt Gott ihm diese Frage so, Adam, wo bist du? Und was heißt Adam? Was bedeutet Adam? Wörtlich Mensch, genau. Mensch, wo bist du? Ja. Das war natürlich eine Frage an Adam, aber da steckt so ein bisschen mehr dahinter. Weil durch Adam sind die Menschen nicht mehr wirklich Menschen. Ja? Mensch, wo bist du? Der Mensch ist nämlich weg. Da ist jetzt ein halb Mensch, halb Tier. Oder da ist ein Mensch, der nicht mehr wirklich fähig ist, menschlich zu sein. Und deshalb sagt Gott diese Frage, Mensch, wo bist du? Wo bist du hingekommen? Wie bist du abgestürzt? Ja? Gott sagt das nicht, weil er Adam nicht finden kann, sondern weil er den Verlust in Adam, die Entmenschlichung in Adam sieht. Und er sagt die Frage natürlich auch, damit Adam sieht, selber sieht und anfängt nachzudenken, hey, was ist mit mir eigentlich passiert? Warum sitze ich hier im Busch? Warum laufe ich vor Gott weg, vor dem ich vorher nie weggelaufen bin? Warum schäme ich mich? Warum habe ich ein schlechtes Gewissen? Was ist hier eigentlich passiert? Warum sehe ich, dass ich nackt bin? Warum schaue ich auf mich selbst? Ja, das war Gottes letzter Trigger für Adam, um ihn einmal so richtig so, hey Adam, ja, was ist los? Und Gott sieht den Menschen, Gott sieht, wie wir gefallen sind. Und Gott ruft Adam aus dem Gebüsch heraus, Gott ruft jeden Menschen aus seinem Gebüsch heraus. So, wo bist du? Gott fragt dich, wo du bist, nicht weil er dich nicht sieht, sondern weil er möchte, dass du darüber nachdenkst, wo bist du wirklich? Ja. Lebst du schon wie ein Mensch? Hast du dich schon für Jesus entschieden? Hast du erkannt, dass da so ein paar Monster vor deiner Herzenstür lauern und dass die ganz oft den Kampf gewinnen und dass du manchmal auch ganz gerne denen nachgibst? So? Und hast du, ja, dann, wenn du das erkannt hast, ist das super. Dann versteck dich nicht im Busch, sondern dann lade Jesus ein, dir einen neuen Geist zu geben und dir den Heiligen Geist zu geben. Und wenn du das gemacht hast, dann musst du dich fragen, so, bin ich bereit, das Gegengift zu schlucken oder auszuleben, Selbstverleugnung? Ja? Der Heilige Geist zwingt dich nicht zur Selbstverleugnung. Der ist da und der hilft dir und er gibt dir die Kraft, aber er zwingt dich nicht. So, will ich weiter selbstzentriert leben? Will ich, unter welches Gesetz will ich mich stellen? Ja, will ich unter dem Gesetz der Sünde und des Todes sein oder will ich unter dem Gesetz des Geistes und des Lebens leben, den Rest meines Lebens? Vater im Himmel, danke, dass du uns keine Vorwürfe machst. Du hast keinen Vorwurf gemacht, du hast Adam keinen Vorwurf gemacht. Du fragst uns, um uns die Chance zu geben, uns selbst zu erkennen, um uns die Chance zu geben, zu dir zurückzukommen. Danke, dass der Weg offen ist. Danke, dass jeder, der deinen Namen anruft, errettet werden wird, bis du wiederkommst. Und so bitte ich dich, dass du zu uns, zu jedem Einzelnen hier sprichst. Dass du uns überführst von unserer Sünde. Dass du uns zeigst, wie wir wirklich ticken. Und dass du uns auch zeigst, wie schön Jesus ist. Und dass Jesus all diese Probleme gelöst hat. Und dass es kein Hindernis gibt, zu dir zu kommen und in deine Arme zu laufen. Danke, dass du da bist für uns, Jesus. Danke, dass du mit offenen Armen auf jeden wartest.
Amen.